Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge, heute mit der Nummer 3521. In der heutigen Folge spielen wir uns wieder mal in der Kategorie der Interviews ab. Und das Ganze ist eine kleine Crossover-Folge mit dem lebesmart.ch Podcast. Ich habe es ist jetzt schon ein Weilchen her, genauer gesagt am 6. Mai diesen Jahres, ein Gespräch mit dem Lukas vom Hobbyblogging-Blog gesprochen, einem Smart Home, wenn nicht sogar einer der besten Smart Home-Blogs im deutschen Raum. Und das sage ich nicht nur, weil ich ihn mag und weil er mit mir das Interview geführt hat, sondern weil ich immer wieder mal, wenn ich Dinge suche, selber auf dem Blog lande, aber natürlich auch ihn abonniert habe und somit immer wieder über interessante Themen stolper. Vor allem über Themen, die ich eigentlich auch mal hätte bebloggen wollen, nie die Zeit dafür gefunden habe und dann das da ganz gut gefunden habe. Somit immer wieder was zum Teilen habe mit euch. Er hat sich vor allem OpenHub und IO Broker verschrieben, es schaut sich aber alles mögliche andere auch an, macht den ein oder anderen Produktetest und schreibt vor allem auch Artikel generell über Smart Garden, Mähroboter etc. Es lohnt sich also da ein bisschen rumzustöbern und genauso lohnt sich bei seinem neueren Projekt, dem Smart Home Compendium, mal vorbeizuschauen. Beide Links sind natürlich wie immer auf geektalk.ch in den Shownotes verlinkt. Aber bevor ich jetzt hier allzu viel erzähle, das wird er nachher gleich selber tun. Und noch ein bisschen was über das Blogging generell werden wir besprechen. Aber das könnt ihr gleich hören. Somit euch jetzt viel Spaß mit dem Interviewgespräch. Und bevor ich jetzt noch länger quatsche, es geht los. Ja, Lukas, dann würde ich doch sagen, stell dich doch ganz kurz mal selber vor. Zuerst mal, woher kommst du?
Ich komme aus Baden-Württemberg, genauer gesagt aus Pforzheim, eine Großstadt zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Und hier beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema Smart Home.
Das ist ja der Grund, weshalb wir uns irgendwie kennengelernt haben.
Richtig. Letzte Woche, ja gut, nicht ganz letzte Woche. Wir hatten ja schon mal hin und wieder miteinander geschrieben, glaube ich.
Gezwitschert oder sonst.
Richtig.
Instagram, glaube ich, sogar auch.
Stimmt, kann über Instagram, genau.
Genau.
Aber dann hatten wir ja letzte Woche unser Gespräch und seither eigentlich so dieser größere Austausch, kann man sagen.
Kann man in die Richtung sagen, genau. Du hast gesagt Smart Home, habe ich das richtig gehört?
Richtig.
Dann wie kamst du zum smarten Zuhause? Magst du uns das erklären?
Sehr gerne.
Oder vielleicht für den Hörer im Vorgang, hobbyblogging.de ist natürlich... Unter anderem, zum Rest kommen wir noch, deine Plattform, wo es um Smarty zu Hause geht.
Genau, inzwischen seit fast 5 Jahren. Ich glaube, nächsten Monat müsste das Jubiläum sein. Da müsste ich aber jetzt ehrlich gesagt nachgucken. Angefangen mit dem Thema Smart Home, fangen wir vielleicht mal von vorne an. Ich hatte im Jahr 2015, meine ich, so die ersten Berührungspunkte. Damals noch durch einen Raspberry Pi. Und... da habe ich noch so eine ganz lustige Story dazu. Ich hatte angefangen mit Steckdosen mit 433 MHz. Ich glaube, das ist so ein Einstieg, den viele wählen.
Also die Weihnachtsbaumsteckdose.
Gewissermaßen, genau. Und wir hatten in Baden-Württemberg einen Feiertag und die Steckdosen, die ich da hatte, haben nicht funktioniert. Und ich habe dann rausgefunden, es liegt nicht am Funkstandard, es liegt an dem Protokoll, das verwendet wird. Und das hat mich natürlich so geärgert, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Ersatz. Und diesen Ersatz habe ich natürlich bei uns nicht bekommen, weil wir Feiertag hatten.
Mhm.
Und dann hat sich ein Tagesausflug ergeben nach Rheinland-Pfalz. Ja, und ab in den Baumarkt.
Was man nicht so alles tut.
Ja, was man nicht so alles tut für das liebe Smart Home, ne? Nein, das ist so eine Story, ich weiß nicht, die bleibt mir einfach im Kopf. Ich meine, das war ja auch irgendwie was ganz Besonderes. Aber ich glaube, so um den Zeitraum hat sich dann das Thema Smart Home so wirklich gefestigt. Und es ist natürlich auch immer mehr daraus entstanden. Also bei einem Raspberry Pi ist es dann nicht geblieben. Es kam immer mehr dazu, Beleuchtung, Thermostate, so dieses Typische, was man eben hat, sage ich mal.
Mhm.
Und... ja, dann war ich irgendwann auf der Suche nach einer geeigneten Software, die Steuerung übernehmen könnte. Und jetzt inzwischen stehe ich bei IO Broker und vom Gefühl her ein voll vernetztes Zuhause. wirklich teilweise bis in die letzte Ecke. Und ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, also durch die Thematik Steckdose, Beleuchtung, so dieser typische Einstieg, den ich jetzt auch schon von vielen anderen mitbekommen habe.
Ja, wenn man ein bisschen nerdiger ist, ist die Richtung, bei vielen anderen ist ja irgendeine smarte Glühbirne, mit der es irgendwann mal begonnen hat.
Genau. Also ich habe jetzt auch schon durch mehrere Personen, ich meine, ich habe ja auch durch den Blog habe ich auch Kontakt zu unterschiedlichen Personen. Es ist oftmals entweder die smarte Steckdose, die man steuern möchte oder irgendwo einbinden möchte, oder es ist eben die Beleuchtung. Also beispielsweise eine Glühbirne, die farbig leuchtet und man dann über Smartphone ansteuert oder vielleicht sogar automatisiert auslösen möchte. Das sind, glaube ich, so die typischen Einstiegspunkte. Vielleicht noch Thermostate, aber alles andere, gerade wenn man jetzt an Bewegungsmelder oder Tür-Fenster-Kontakte denkt, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen untypisch.
Ja, also Bewegungsmelder hat man ja auch früher schon gehabt, aber das waren dann dumme, die dann einfach wirklich, if Bewegung, dann Strom drauf.
Genau.
Und gar nie irgendwie intelligent, so nach dem Motto, durch den Tag musst du nicht angehen. Oder bei kleinen Dingen wie einer Katze musst du auch nicht reagieren. Vielleicht bei einem Hirsch, aber ja, erst ab einer gewissen Größe an Bewegung sollte man reagieren, solche Geschichten.
Wobei das natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Also ich habe auch Bewegungsmelder verbaut, primär aber für die Alarmanlage. Und da gibt es natürlich auch so ein paar, ich kann mal so schön sagen, Nebeneffekte. Also einerseits natürlich mit dem Hund, wenn er zu Hause ist, dann kann man die Bewegungsmelder nicht aktiv schalten, das ist soweit klar. Aber tatsächlich auch bei Robotern, also der Saugroboter zum Beispiel ist ein größeres Problem, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist.
Reagiert die schon drauf? Hat die keine künstliche Intelligenz? Also ich habe aktuell jetzt seit circa einem halben Jahr von Netatmo. Netatmo, die Presence im Betrieb, und bin immer wieder erstaunt, was die alles erkennt. Also die kann ja Autos, also Fahrzeuge, Tiere oder Menschen detektieren. Und wie genau, dass sie die drei auseinanderhalten kann.
Also zumindest die ich im Einsatz habe, die können es nicht.
Ja.
Die melden tatsächlich jegliche Art von Bewegung. Also wir hatten da schon den Fall, dass beispielsweise der Saugroboter an eine Pflanze gestoßen ist, die hat sich bewegt und dann hat die Alarmanlage ausgelöst. Oder tatsächlich auch, wenn der Bewegungsmelder zu tief auf den Boden reicht, dass dann schon die Bewegung des Saugroboters ausreicht, um die Alarmanlage auszulösen. Und das hat natürlich auch schon, gut, in dem Moment war es vielleicht nicht lustig, aber so im Nachhinein hat es schon für Belustigung gesorgt. Wenn man so zurückdenkt und dann über ein Jahr vielleicht auch mal sammelt, wie oft die Alarmanlage durch den Saugroboter ausgelöst wurde.
Es wäre doch mal ein Blogpost wert, falls du den nicht schon hast.
Ich müsste vielleicht mal in die Auswertung gehen, tatsächlich. Nein, ich habe noch nicht darüber geschrieben. Also vielleicht habe ich es mal in einem Satz erwähnt, das kann durchaus sein.
Was siehst du, schon wieder eine Idee für einen neuen Blogpost.
Ich find das großartig, so ein Austausch, der bringt immer so viele Ideen. Da komme ich gar nicht mehr hinterher.
Ja, es könnte noch sein, dass das eine oder andere dazukommt. Aber über Probleme möchte ich nachher noch ein bisschen sprechen. Lassen wir doch die Hörer zuerst mal ein bisschen das Schöne vom Smart Home erfahren. Du hast gesagt, mit dem Raspberry Pi.
Ja.
Und was hast du damit gemacht ganz am Anfang?
Also das erste Projekt war die Automatisierung von Steckdosen, die besagten 433 MHz Steckdosen aus Rheinland-Pfalz.
Die importierten?
Richtig. Ja. Das war natürlich damals schon so ein Hoch der Gefühle, dass man das machen konnte. Ich meine, im Jahr 2015, da war das auch noch nicht so, gut, ich meine, heute ist das auch noch nicht verbreitet, aber damals war diese Community und diese smarten Projekte einfach noch viel, viel kleiner. Und inzwischen, ja klar, auch, aber damals bin ich dann übergegangen zum Thema Beleuchtung. Da kamen dann auch schon die ersten Ideen dazu, wie man es schaffen könnte, das zu Hause intelligent zu beleuchten. Also beispielsweise Anwesenheitssimulation oder basiert auf Zeitsteuerung. Sensoren hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, deshalb konnte ich es noch nicht abhängig von der Außenbeleuchtung machen. So hat sich das dann nach und nach aufgebaut und ja.
Du hast gesprochen vom IO-Broker. Magst du den mal kurz erklären? Kennt wahrscheinlich noch nicht jeder Hörer.
Ich denke auch nicht.
Der zumindest nicht ganz, und Hörerin, die nicht ganz so tief in der Thematik drin sind.
Also unter IO-Broker ist generell erstmal eine Software. eine Software, die zur Vernetzung von unterschiedlichen Plattformen und auch Geräten im Smart Home dient. Man kann sich das ganz einfach so vorstellen, man hat im Zuhause beispielsweise eine Philips Hue oder was hätte man noch als Beispiel, Thermostate zum Beispiel.
Und oder eine Wetterstation.
Genau. Jedes Gerät oder jedes System bringt seine eigene Bridge mit sich. Das heißt, man hat am Ende unzählige Bridges und unzählige Apps auf dem Smartphone installiert, worüber man sein komplettes Smart Home steuern kann.
Wie sagst du das?
Jetzt besteht natürlich eine Problematik darin, dass wir einerseits gerne zum Beispiel die Thermostate und die Lampen kombinieren wollen, als Beispiel. Und auf der anderen Seite natürlich, wie ich gerade schon erwähnt hatte, Alarmanlage und Staubsaugerroboter. Also man möchte prinzipiell Dinge miteinander vernetzen, die von Haus aus nicht kompatibel sind. Und da kommt I.O. Broker ins Spiel. I.O. Broker ist gewissermaßen nochmal eine Bridge. Die setzt sich aber, wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte, ganz oben an die Spitze und vereint die unterschiedlichen Bridges. Und dann ist es damit möglich, dass ich sage, wenn mein Thermostat über 23 Grad geht, dann schalt bitte meine Lampe auf Rot. Wenn der Saugroboter seine Arbeit aufnimmt, dann schalt bitte die Alarmanlage aus. Also ich kann Dinge miteinander vernetzen, die von Haus aus nicht miteinander kompatibel sind.
Das heißt vor allem von unterschiedlichen Firmen mit unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten.
Richtig. Schnittstellen.
Genau. Mhm. Das ist ja vom Prinzip her in einfach gehalten, macht ja Apple mit HomeKit ja was Ähnliches. Einfach nicht eben so extrem umfangreich.
Ja, kann man schon so sagen. Mit dem Thema umfangreich, da ist es natürlich schwierig. Also da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Für mich ist der Hauptunterschied natürlich HomeKit, also das System von Apple, ist erstmal an die Apple-Hardware geknüpft. Mhm. Und I.O. Broker ist erstmal völlig unabhängig von der Hardware. Also ich kann sowohl einen Raspberry Pi ansetzen, als auch ein NAS-System oder einen richtigen Server, was auch immer ich haben möchte. Und das sorgt natürlich für ein bisschen mehr Flexibilität auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sich das System auch ohne Zustimmung des Herstellers gewissermaßen erweitert. Also bei HomeKit geht ja alles über Apple. Das garantiert auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit und Stabilität. Auf der anderen Seite bremst es aber eventuell auch die eine oder andere Idee aus, die es eben gibt.
Die es geben würde und die man nutzen könnte.
Genau. Es gibt auch ganz, ich weiß jetzt nicht von welchem Hersteller das war, aber es gab auch so ein Beispiel von einem Gerät, da wollte der Hersteller das gerne für HomeKit kompatibel machen. Apple wollte dafür den Quellcode sehen, um eben zu checken, was da abgeht. Und der Hersteller hat gesagt, das möchten wir nicht aus der Hand geben. Und das End vom Lied war, es gab keine Zertifizierung für HomeKit und das Produkt konnte dann nicht damit verwendet werden.
Ja, das ist einer der Gründe, weshalb das bei gewissen Firmen nicht klappt. Die andere sind dann die Schnittstellen, die sie nutzen. Apple hat das bewusst eingegrenzt auf eben nur die man relativ sicher halten kann oder zumindest glaubt, sicher halten zu können.
Genau, was ja prinzipiell auch erstmal nicht verkehrt ist. Also
definitiv nicht.
Wenn wir HomeKit anschauen, dann ist HomeKit ja ein System, das ist tatsächlich auf Endanwender und Endanwenderinnen abgestimmt. Also da ist nicht dieser Gedanke von Do-it-yourself oder Basteln im Vordergrund. Es geht ja eigentlich vielmehr darum, ich kaufe mir eine Komponente, ich vernetze die, sie funktioniert.
Und vor allem, sie muss funktionieren und sie tut auch. Und deshalb ist halt auch der Bereich deutlich kleiner, wo du dann eben nicht basteln musst, etc. War übrigens eine schlechte Aussage von mir. Ich wollte es noch ergänzen, nicht nur wie Apple HomeKit, sondern auch wie eben Alexa hat ja auch, figuriert ja auch mit, oder Amazon als Schnittstelle oder Google mit Home haben ja auch solche Lösungen, wo sie das Ganze eigentlich machen möchten. Aber eben alle immer begrenzt auf die Produkte, die zertifiziert sind.
Genau. Und man muss sich halt wirklich auch mal vor Augen führen, dieser Zertifizierungsprozess ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr sinnvoll. Also ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, so an die Thematik ranzugehen. Man muss natürlich für sich selber abwägen, in welche Richtung man gehen möchte. Also entweder habe ich möglichst hohe Flexibilität oder auf der anderen Seite dieser Komfort, also dass es einfach ist, dass es ohne Probleme umsetzbar ist. Ich muss nicht viel selber machen, ich kann es einfach nutzen. Darüber muss man natürlich selber sich im Klaren sein und nach dem Gedanken eigentlich auch diese Plattform auswählen, die man für sein Smart Home nutzen möchte. Weil ich meine, wenn ich eine, egal ob ich mich jetzt für HomeKit, für I.O. Broker oder was auch immer entscheide, das ist ja keine Entscheidung, die ich dann in einer Woche wieder rückgängig mache. Das ist ja im Grunde genommen eine Entscheidung, die hält mitunter jahrelang. Also natürlich, ich habe zum Beispiel auch gewechselt von OpenHub zu I.O. Broker. Aber im Grunde genommen hast du eine sehr lange Zeitdauer, wie du das Produkt oder diese Software nutzt. Und deshalb ist es auch sinnvoll, wenn man sich dann mit dieser Frage, was man einsetzen möchte, durchaus länger beschäftigt, als dass man das mal kurz morgens am Kaffeetisch zum Beispiel entscheidet.
Sag mal, oh, ich habe eine tolle Kamera gesehen, kein HomeKit, nehme ich.
Genau.
Und nachher erst überlegen, ah, ich möchte vielleicht noch Sensoren, die aber vielleicht etwas mehr können als das, was die Apple HomeKit oder Google Home oder Alexa kompatiblen können und dann merken, dass man einen Fehlkauf gemacht hat.
Richtig.
Weil das möchte man ja vermeiden.
Also ich meine, selbst wenn man jetzt, ich meine, Geld ist natürlich auch ein wichtiges Argument, wenn es ums Thema Smart Home geht, aber selbst wenn man sich jetzt mal von dem Gedanken löst und sagt, Geld ist nicht die entscheidende Einheit, in der man das messen möchte, man hat natürlich auch einen gewissen Zeitaufwand, den man investiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt in HomeKit integriere und merke, es funktioniert nicht, dann muss ich ja praktisch die gleiche Zeit nochmal aufwenden, um das in die andere Zentrale zu integrieren. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich dann Gedanken machen muss, selbst wenn man sagt, das ist jetzt vielleicht vom Geld her egal, was ich bei den meisten nicht glaube und was auch nicht richtig wäre in meinen Augen.
Ja. Genau, da kommt ja auch noch die dritte Komponente dazu. Du kaufst ja nicht einfach neue Produkte, dann brauchst du nicht, schmeißt sie wieder weg. Das ist sinnloser Konsum, der Abfall, der nicht sein muss. Wie heißt das? Nicht Food Waste, wie heißt das im Technischen? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Man erzeugt unnötigen Technikabfall.
Ich würde das generell einfach unter den Bereich Nachhaltigkeit fassen, weil auch
das war's, ja.
Weil auch im Smart Home oder generell im Technikbereich, es geht ja auch, wenn man zum Beispiel mal auf Smartphones schaut, ist es ja schon wichtig, dass man eine gewisse Nachhaltigkeit an den Tag legt. Also man hat ja auf der einen Seite tut man der Umwelt oder der Welt generell nichts Gutes, wenn man sich, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, einmal in der Woche ein neues Smartphone kauft. Auf der anderen Seite tut man sich selbst natürlich auch nichts Gutes, weil das ist ja auch immer wieder mit einem Aufwand verbunden. Und deshalb ist natürlich auch so ein wichtiger Gedanke, dass man vielleicht seine eigene Nachhaltigkeit, also gerade im Hinblick auf Zeit und Co., einfach mal ein bisschen abgleicht mit generell dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir können ja schon viele Dinge ändern, um eigentlich dann dieses Nachhaltigkeitsziel zu erfüllen. Ich brauche zum Beispiel nicht irgendwelche Produkte zu kaufen, wo ich weiß, die funktionieren nicht, die möchte ich vielleicht nicht mehr oder ich bin mir unsicher. Dann gehe ich lieber den Weg und informiere mich und habe dann am Ende eine Entscheidung, wo ich sagen kann, da stehe ich dahinter.
Das Ding ist ja zusätzlich noch solche smarte, technik-smarte Sensoren kauft man sich ja auch vielfach deshalb, weil man sich's in Anführungszeichen Schlusszeichen vielleicht schönredet, man spart damit Strom. Man muss weniger heizen, man muss weniger das Licht bleibt nicht brennen, wenn man das Haus verlässt, solche Geschichten. Man spart also Geld. Und wenn man natürlich da zuerst dreimal ein Gerät kaufen muss, ist das mit dem Sparen sehr, sehr weit her.
Also prinzipiell ja, natürlich. Ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass man mit Smart Home Geld oder generell Energie sparen kann, ja. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, in welchem Zeitraum? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich spare mit meinem Thermostat vielleicht ein bisschen Energie ein pro Tag, dann muss ich natürlich gucken, wie lange brauche ich jetzt, um diese Investitionskosten, die ich getätigt habe, wieder reinzuholen. Weil erst dann werde ich ja anfangen mit Sparen, weil davor waren es ja eigentlich nur die Ausgaben, die ich wieder reinhole.
Und genau, Thermostat kostet 100 Währungseinheiten. Wie viele Tage brauche ich, bis ich das draußen habe?
Genau. Und das hat man natürlich bei vielen anderen Produkten auch. Also zum Beispiel eine Glühbirne, die deutlich weniger Strom braucht als vielleicht eine andere. Aber in dem Zeitraum, wo ich ja quasi anfange zu sparen, habe ich ja wieder neue Investitionen in einem anderen Bereich. Also schwierig. Ich würde schon sagen, es ist möglich, aber ich denke, dass vieles, was gerade das Sparen angeht, auch eher so in Richtung Marketing geht. Also
bla bla.
Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage zum Beispiel bei smarten Thermostaten, wenn ich jetzt das Haus verlasse, schalte ich sie komplett aus, dann kühlt mein Haus aus, dann muss ich es ja später wieder komplett aufheizen. Da gibt's jetzt auch wieder diesen Streitpunkt, was ist günstiger, diese Temperatur konstant zu halten oder zum Beispiel 2-3 Grad runterzugehen und dann wieder aufzuheizen.
Hängt natürlich immer davon ab, wie lange ist man draußen, und wenn das nicht konstant ist und gleich ist jeden Tag, dann wird es ziemlich schwierig, das wirklich schön richtig auszurechnen,
richtig, sodass
man eine Zahl hat.
Also ich handhabe das zum Beispiel so, dass ich die Temperatur tatsächlich gleich halte und nicht die Thermostate runterfahre, wenn ich mein Zuhause verlasse. Also für mich ist es dann auch so, gerade wenn ich jetzt, ich habe immer so dieses Beispiel vor Augen, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Einkaufen gehe. Jetzt bin ich da vielleicht mal 2 Stunden, vielleicht auch mal 2,5 Stunden unterwegs, wenn es viel ist. Und jetzt würde praktisch die Wohnung in der Zeit runterkühlen, vielleicht nicht ganz die 3 Grad, okay, aber generell geht die Temperatur runter. Und wegen diesen 2,5 Stunden muss ich jetzt komplett wieder neu aufheizen. Und dann ist es
ziemlich unsinnig.
Richtig.
Und also, ja,
dann muss man natürlich wieder andere Logiken schaffen. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, wenn man länger als 6 Stunden weg ist, dann kann diese Funktion einsetzen. Aber jetzt ist halt die Frage, woher weiß das zu Hause, wann ich 6 Stunden am Stück weg bin? Dann müsste man wieder in Richtung Terminkalender gehen, aber Termine können sich ändern. Und wie handhabt man das dann?
Ich mache das relativ einfach. Gehen wir mehr als 3 Tage aus dem Haus, dann passiert das erst. Also wirklich nicht smart, sondern eingegeben, also mit Befehl. Ich gehe aus dem Haus für länger und dann passiert sowas.
Das sonst kann man nicht. Ja durchaus machen. Ich glaube, bei vielen Heizungen gibt es ja auch diesen Urlaubsmodus, wo im Grunde genommen nichts anderes tut.
Genau, der wird einfach angetriggert, ja.
Genau, und das könnte man natürlich auch über das Smart Home lösen, aber wenn man es automatisiert, dann ist natürlich immer noch diese Problematik, dass wir Menschen oft nicht so berechenbar sind, wie wir glauben.
Genau.
Und auf der anderen Seite vielleicht wieder doch, keine Ahnung. Aber generell ist es schwierig, wenn jemand das Smart Home verlässt, zu wissen, wann er zurückkommt. Und selbst diese Funktionen, Geofencing, Ortung, was auch immer, wie man es nennen will, selbst die Funktionen sind zwar eine Hilfe dazu, aber im Grunde genommen lösen sie das Problem nicht.
Genau. Wie bist du zum Bloggen gekommen? Wann hast du gedacht, ich muss das niederschreiben?
Meine grundsätzliche Idee zum Thema Blog war immer, dass ich mir selbst irgendwo einen Bereich schaffen möchte, wo ich die Dinge, die ich umsetze, festhalten kann.
Also ein richtiger Blog. Es ist kein News-Geschmäus. Es ist ein Blog, wie ein Tagebuch, wie ein Blog damals gedacht war.
Richtig. Man hat natürlich immer wieder Kleinigkeiten, die man über die Zeit vergisst. Das kommt vor. Und da ich aus der Softwareentwicklung komme, weiß ich, wie wichtig es ist, gerade solche Dinge aufzuschreiben. Und jetzt ist natürlich beim Smart Home auch immer wieder der Gedanke, ist das ein Thema, das interessiert auch andere Menschen. Also mich haben öfter mal Fragen erreicht, wie kann ich das und das umsetzen und Co. Und die Idee war dann, ich halte das fest und stelle es öffentlich, also dass andere von diesem Wissen profitieren können, sich vielleicht auch Inspiration holen können, dass man sich einfach eine Art Plattform schafft, wo man dieses Thema ausführlich behandeln kann und wo auch jeder, der Interesse hat, in einem begrenzten Umfang mitmachen kann, also zum Beispiel durch Kommentare oder aktuell habe ich eine neue Artikelreihe Deutschland Smart Homes. Da ist natürlich auch wieder der Input von Lesern gefragt und so schafft man sich gemeinsam eine, kann man sagen, Wissensdatenbank, die natürlich nicht nur den Anspruch hat, ich möchte Wissen festhalten, sondern ich möchte dieses Wissen auch in einer akzeptablen oder guten Form anderen Leuten präsentieren. Und für mich war damals eigentlich ziemlich schnell klar, dass ein Blog das Richtige für mich ist.
Wie viele Male googelst du einen Fehler oder suchst du über eine Suchmaschine deiner Wahl ein Problem und landest auf deiner eigenen Seite? Oder weißt du noch, was du schon alles geblockt hast? Weil mir passiert das regelmäßig.
Also grundsätzlich, ich kenne nicht mehr jeden Artikel, den ich je geschrieben habe. Ganz grob kann ich natürlich unterschiedliche Themenbereiche festlegen. Also jetzt nicht nur Oberkategorie Smart Home, sondern wirklich schon ein bisschen tiefer rein, aber nicht bis ins Detail. Und trotzdem passiert es mir, dass wenn ich nach Dingen google, dass ich mir denke, die Überschrift klingt gut, klick drauf und lande auf meiner eigenen Seite.
Eben, das meine ich, ja.
Kommt durchaus vor. Es passiert zum Glück selten. aber es lässt sich nicht verhindern.
Ja, ja eben. Ich habe gesagt, regelmäßig. Regelmäßig kann auch einmal im Jahr sein. Aber genau.
Ich freue mich dann immer drüber und lach quasi innerlich und denke mir, was für ein schöner Blog, und gehe weiter auf die nächste Seite.
Ich habe vor kurzem, ein guter Kollege von mir hat beim iPhone die Voice-Geschichte, Voicemail neu einrichten wollen, und beim Provider hat er die Hilfe dazu nicht gefunden und hat dann gegoogelt, ist auf einen Blogpost gelandet, hat sich gewundert, weshalb er seinen eigenen Kopf da im Header drin gesehen hat im Bild, hat den Blogpost gelesen, hat das Ganze machen können und hat am Schluss gemerkt, das ist ja das Blog von mir. Eben mit im Screenshot noch seinem Kopf drauf, weil ich das damals angefragt habe, ob ich das als Beispielbild nehmen darf.
Aber er wusste es nicht mehr. Wenn die Anleitung funktioniert hat, ist es wieder ein gutes Beispiel dafür, dass dieses Festhalten von Informationen auch hilfreich sein kann, wenn man dann seine eigenen Informationen nochmal liest. Also
genau.
Ich hatte dieses Beispiel auch schon, dass ich wirklich auch gezielt auf meinen Blog gegangen bin und einen Artikel rausgezogen habe, wo ich gesagt habe, ich muss mir das jetzt durchlesen, weil ich nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Kam auch schon vor. Und das meine ich dann mit Informationsbasis oder Wissensplattform schaffen. Ein Blog ist natürlich, darüber hatten wir es ja auch schon letzte Woche, einerseits eine Meinungsplattform, aber auf der anderen Seite besteht ein Blog aus so vielen Facetten und kann eben auch wirklich zur Information dienen. Und das finde ich eigentlich so ganz schön, dass ein Blog generell ein sehr flexibles Medium ist, wo man viele unterschiedliche Dinge abdecken kann.
Was war so dein persönliches Highlight in deiner, was sind jetzt, sechste Jahr? Ist das richtig?
Fünfte Jahr. Seit 2016.
Das fünfte Jahr.
Puh, da fragst du mich natürlich was. Also ich hatte viele Highlights, muss ich sagen.
Dann darfst du auch mehrere aufzählen.
Das ist großzügig, danke.
Bitteschön. Ist ja kein Radio, wir haben hier Zeit.
Da bin ich froh, weil jetzt hole ich auch, nein, Quatsch. es ist schwierig. Also ein ganz besonderes Highlight, muss ich tatsächlich sagen, ist immer wieder, wenn ich einen Blogartikel veröffentliche und dann sehe, ich kriege Feedback. Also auf der einen Seite sowohl über Social Media oder per Mail oder auch in den im Kommentarbereich vom Blog. Das ist, finde ich, ein ganz besonderes Dankeschön, weil die Leute sich tatsächlich die Zeit nehmen, diesen Artikel zu lesen und dann noch zu antworten.
Und dann noch die Zeit zum, antworten. Das ist ja wirklich das Riesending. Genau.
Richtig.
Ja.
Weil gerade wenn man jetzt Social Media betrachtet, wir leben, was das angeht, in einer so schnelllebigen Zeit. Also wir entscheiden innerhalb von Sekunden anhand von dem Bild, von der Headline, lesen wir es nicht, ist es relevant, ist es irrelevant. Wir werden ja quasi überschüttet davon, von Informationen und von Artikeln und generell von irgendwelchen Medien. Und wenn sich jetzt jemand die Zeit nimmt, ich meine, so ein Blogartikel, wenn man zum Beispiel der LinkedIn-Schätzung glauben kann, sind 6 bis 8 Minuten, die der Leser investiert, nur um zu lesen. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit wahnsinnig viel Zeit. Und dann ist es für mich immer ein ganz großes Lob und eine große Anerkennung, wenn sich jemand die Zeit rausnimmt und einen Kommentar schreibt. Und wenn dann eben zum Beispiel noch drin steht, dass der Artikel weitergeholfen hat, dass er inspirativ war oder was auch immer, dann ist das natürlich nochmal so dieses i-Tüpfelchen obendrauf.
Das sind zwei Dinge. Das eine ist eben, wenn man helfen hat können, und das andere, wenn es nicht geholfen hat, genau die Information dann auch zu geben. Das schätze ich bei mir auch bei meinen Videos immer, wenn Leute mir sagen, dass ich Quatsch, sondern einfach was erzählt habe, was nicht funktioniert oder bei ihnen nicht funktioniert, weil dann kann ich wieder hingehen und überlegen, wo könnte der Fehler noch liegen und dann je nachdem meinen Blogpost erweitern.
Genau. Weil es ist natürlich, du hast auf der einen Seite immer die Leute, die vielleicht besonders zufrieden sind und auf der anderen Seite die besonders unzufrieden sind. Und beide sind extrem wichtig, nur diese breite Masse dazwischen, wo vielleicht sagt, ja, ist gut, aber da würde ich noch, das ist auch sehr interessant. Und ich finde, da sollte man ruhig auch, wenn man Kritik hat, ich meine, Kritik zu äußern ist was völlig Normales und das ist auch wichtig, weil ich meine, das ist in deinem Podcast nicht anders, wenn jetzt jemand sagt, hey, deine Stimme ist zum Beispiel zu leise, dann ist das ja eine Kritik, aus der du was mitnehmen kannst, womit du dann den Podcast besser machst. Und genau. diese Kritik finde ich so wahnsinnig wertvoll, solange sie natürlich sachlich bleibt. Also es gibt natürlich auch viele Beispiele heutzutage, wo Kritik nicht sachlich ist, wo Kritik oder wo vieles unter dem Deckmantel von Kritik läuft, was eigentlich keine Kritik ist. Mhm. Und ich finde, ich hatte auch schon eine Nachricht, dass das und das so nicht stimmt, das wäre anders, und dann hat derjenige mir das auch noch erklärt, und das war wirklich wertvoller Input. Und das ist eigentlich was ganz Großartiges, und das ist eigentlich sowas, wo ich sage, das ist immer wieder ein Highlight für mich. Und ja, ich glaube, ich werde mich auch noch in 2 Jahren drüber freuen, wenn mir jemand schreibt, hey, der Artikel ist so und so nicht korrekt, weil da ist ein Fehler drin.
Oder ist mittlerweile nicht mehr korrekt, weil halt so Zeugs auch sehr lebendig sein kann.
Genau.
Sich immer wieder wandelt.
Genau. Mhm. Und ja, ich meine, ich könnte da jetzt noch ein paar Dinge erzählen. Manche Dinge sollte man vielleicht auch nicht unbedingt erzählen.
Eines davon musst du.
Eines davon muss ich.
Habe ich jetzt gerade spontan entschieden.
Oh je, du hast die Spielregeln geändert mittendrin.
Kann ich.
Ja, ich...
Nur wenn du gerade was parat hast und erzählen magst.
Wenn ich jetzt so überlege, was für mich persönlich auch natürlich ein Highlight ist, wobei ich das jetzt... Ja, es ist schwierig, die jetzt vielleicht in Reihenfolge zu bringen. Ich würde sie nicht als gleichwertig sehen. Ich würde schon sagen, dieses User-Feedback ist für mich immer Prio 1, weil darum dreht sich im Grunde genommen auch sehr viel, weil ich möchte ja mit dem, was ich tue, Leuten helfen oder Inspiration liefern. Also ich möchte generell damit, ich sag mal, was Gutes tun. Deshalb ist dieses User-Feedback immer extrem wichtig und für mich auch immer auf Platz 1. Was ich natürlich auch schön finde und was für mich auch immer ein Highlight ist, wenn ich Produkte habe, die ich ausprobieren kann. Weil ich da auf der einen Seite Leuten wieder was Neues bieten kann und damit auch in gewisser Weise selber, ich meine, ich habe eine riesige Neugier auf diese Technik, gerade wenn ich damit irgendwie auch einen Verwendungszweck verbinde. Und daher ist es natürlich auch für mich ein Highlight, wenn ich dann ein Produkt habe, wo ich ausprobieren kann von A bis Z, wo ich vielleicht auch ein Produkt habe, was ich selber nicht gekauft hätte, weil ich mir gedacht habe, dafür habe ich keinen Anwendungsfall. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, sieht man, hey, damit kannst du doch sehr viel machen. Das ist auch so ein schönes Highlight, muss ich sagen.
Gibt's aktuell, ich würde mal sagen, Top 3 Lieblingsgadget im Smart-Home-Bereich?
Oi.
Auch wieder total unvorbereitet, muss man dazu sagen.
Ich finde die Frage an sich sehr, sehr schwierig, weil vieles nehme ich im Alltag nicht mehr so wirklich wahr. Oder was heißt nicht so wahrnehmen?
Die funktionieren halt einfach.
Erstens das und zweitens ist es für mich so normal geworden. Also ich hatte zum Beispiel schon die Situation, dass ich im Hotel übernachtet habe. Und am Abend kam ich ins Zimmer und habe natürlich erstmal nach meinem Sprachassistenten gerufen. Das ja. Ist so eine ganz typische Situation, die mir im Kopf geblieben ist. Mhm. Und deshalb würde ich schon mal sagen, also eines meiner Lieblingsgadgets ist definitiv mein Sprachassistent.
Weil der dann auf den Namen hören würde?
Ich also will ihn jetzt nicht unbedingt aussprechen, aber er fängt...
Nee, einfach nur, ist es nur der, der auf ein Wort hört?
Richtig. Also es fängt mit A an und
hört
mit...
Die Tante A.
Richtig, ja, es fängt mit A an und hört mit Lexa auf. Doch, das ist tatsächlich eines meiner Lieblings-Gadgets. Kann man natürlich sehr, sehr krass drüber streiten, aber... Es hat sich gerade in meinem Alltag so wirklich eingebürgert, dass ich vieles über Sprache steuere, gerade Licht zum Beispiel. Und wenn ich mir überlege, morgens eines der ersten Dinge, das ich morgens mache, ist zu ihr zu sagen, sie soll bitte das Licht einschalten. Und also gerade in der dunklen Jahreszeit. Und abends ist auch so ziemlich eine der letzten Handlungen zu sagen, sie soll das Licht bitte ausschalten. Und daher ist dieser Assistent natürlich auch so präsent in diesem kompletten Alltag von A bis Z, von morgens bis abends. Mhm. Und daher, ich glaube, das muss man schon sagen, ist bei mir tatsächlich Platz 1. Und wenn wir schon über die Lichtsteuerung reden, dann kommt dann natürlich direkt dran das Licht, weil Licht ist wahnsinnig interessant. Auf der einen Seite natürlich kannst du damit Räume beleuchten, um was zu sehen, aber du kannst auch sehr viel Atmosphäre schaffen. Und wenn man alleine schon mal überlegt, wie unterschiedlich die Farbtöne wirken, warmweiß, kaltweiß, rot, blau, grün, also das ist schon echt Wahnsinn und man glaubt es eigentlich gar nicht, dass ein Raum in einer anderen Farbe so ganz anders wirken kann. Also ich habe zum Beispiel hier im Raum, wo ich jetzt sitze, da schreibe ich übrigens auch meine Artikel, habe ich einen Teil der Wand in Blau, so ein bisschen inspiriert aus meinem Logo, so ein dunkles Blau. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel abends meine Beleuchtung anmache, ist es normalerweise so ein orangener Farbton. Aber ich habe mal spaßeshalber dieses Licht auf komplett blau gestellt und da hast du nochmal eine ganz andere Wirkung, weil einerseits leuchtet die Wand blau, also ich habe meinen LED-Strip an der Wand direkt und dann hast du noch diesen blauen Streifen dazwischen und da kommt es natürlich nochmal ganz anders raus und das ist auch was ich meine. Wenn man unterschiedliche Farbtöne ausprobiert, dann entdeckt man manchmal Stimmungen oder Eindrücke, die je nach Tageszeit oder je nach Aktion, die man tut, zum Beispiel Fernsehen, Lesen, was auch immer, ganz anders wirken und irgendwie wahnsinnig gemütlich sind.
Die können sehr unterstützend wirken. Das merkt man ja schon allein, eben was du gesagt hast, Kaltlicht, Warmlicht etc.
Genau.
Umso blauer, umso mehr wacher, fitter, konzentrierter ist man, also jetzt ganz, ganz grob gesagt, und umso mehr ins Gelbe geht, umso gemütlicher und ruhiger wird es.
Richtig. Und ich meine, Farben sind ja generell ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema. Also wenn man nur mal daran denkt, was auch Farben für eine psychologische Wirkung haben. Nicht nur, dass es zum Beispiel, also dass blaue Farbtöne zum Beispiel den Körper eher wach halten, sondern wenn wir gerade mal bei dem Beispiel Blau bleiben, dass eben Blau auch eine Farbe ist, mit der man häufig Kompetenz assoziiert oder auch Kühle, Distanz zum Beispiel.
Da kann man sehr, sehr viel unterschwellig rüberbringen mit Farben oder eben unterstützend vor allem auch.
Wobei natürlich das Blau in meinem Logo nicht für Distanz steht, also möchte ich nur mal so am Rande bemerken.
Hoffe ich doch. Ein Smart Home sollte schon nahbar sein.
Ja, genau.
Gut. Was, nur ganz kurz zum zweiten Gadget, Philips Hue oder was nutzt du für Licht? Unterschiedliches? IKEA? Lifehacks?
Ich hab tatsächlich zwei verschiedene. Einen LED-Strip von Osram. Aber ansonsten habe ich überall Philips, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich jetzt vielleicht der größte Fan davon bin, wobei ich sagen muss, die Produkte sind wahnsinnig gut aus meiner Sicht. Ich finde, das ist wieder die Problematik, wenn wir nochmal darauf zurückkommen. Was wir am Anfang hatten, wenn du unterschiedliche Produkte hast, dann häufen sich auch die Bridges irgendwann an. Und ich habe da einfach keinen Mehrwert gesehen, die zu mischen und bin deshalb einfach bei Philips geblieben, zumal die Produkte mich auch einfach überzeugt haben. Also was die Intensität angeht, was die Helligkeit angeht und Co.
Ja, die haben halt sehr früh begonnen und sind sehr schnell in die Breite gegangen und haben halt wirklich ein tolles, einfaches und meist auch funktionierendes System aufgebaut.
Richtig.
Vieles anderes ist halt einfach nach wie vor viel gebastelt.
Ja, und vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel angucken, also es gibt ja auch diverse andere Hersteller, die andere Wege gehen und zum Beispiel Glühbirnen ins WLAN holen.
Lifehacks zum Beispiel, ja.
Genau, das funktioniert. Mhm. Das hat auch sicherlich seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Das mag auch in vielen Haushalten funktionieren. Aber prinzipiell, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass jede Glühbirne ihre eigene IP-Adresse belegt und man muss auch dazu sagen, so ein IP-Adressbereich ist
begrenzt.
In der Regel, also was heißt in der Regel, ist immer begrenzt. Und in so einem Standard-Heimnetzwerk, kann man sagen, hat man roundabout, ich glaube, 254 IP-Adressen frei. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Lampen habe ich hier? Ich kann es dir gar nicht sagen, aber jetzt angenommen, wir haben 10 Lampen, dann gehen alleine schon 10 IP-Adressen nur für die Glühbirnen drauf. Ja?
Und es werden ja in Zukunft nicht weniger Geräte, die in dieses Internet möchten,
richtig,
kommen und gehen.
Und dann hast du eventuell auch noch Steckdosen und Co. Und irgendwann wunderst du dich, warum es nicht mehr funktioniert. Das heißt, eigentlich ist es aus meiner Sicht sinnvoller, wenn man sagt, man kombiniert diese Geräte, gerade die Glühbirnen zum Beispiel, und verpasst denen eine Bridge. Und diese Bridge kommuniziert wiederum mit dem Netzwerk, weil dadurch hast du eben zum Beispiel 10 Lampen, aber nur eine IP-Adresse und du kannst trotzdem jede Glühbirne einzeln ansteuern.
Separat ansteuern, genau. Genau. Gadget Nummer 3?
Es ist sehr schwierig, ja.
Hast du irgendwelche Sensoren, auf die du nicht verzichten wollen würdest?
Naja, Gegenfrage, auf welche Sensoren möchte man gerne verzichten? Also wenn man sie schon hat.
Eben, also ich habe welche, die, ja, die sind schön, dass sie da sind, Fenster-Türen-Sensoren, die nutze ich auch für gewisse Automation, ja. Aber ich habe zum Beispiel, und da bin ich unglaublich bequem, unter all meinen Tischen Bewegungsmelder.
Okay.
Sobald ich mich nach Information von draußen, Sonnenuntergang, da hinsetze, also unten dran Bewegung ist und die nicht vom Roboterputz-Dingsbummens kommt, geht da um den Tisch und über dem Tisch und unter dem Tisch das Licht an. Das ist so unglaublich bequem. Aber das ist etwas, das würde ich einfach nicht mehr missen wollen hier im Büro.
Mir fällt es immer so ein bisschen schwer. Also ich habe auch eine Lichtsteuerung. Ich habe zum Beispiel auf dem Balkon und auf dem Dach jeweils einen Lichtsensor. Mhm. Und auf Basis dieser Informationen, die diese Sensoren liefern, wird entschieden, ob man zum Beispiel jetzt gerade im Arbeitszimmer automatisch das Licht einschaltet oder ausschaltet.
Ja.
Und das hatte ich auch letztens in einem Videocall, dass ich da saß und auf einmal ist das Licht angegangen. Das ist natürlich ein schönes Beispiel, wenn man gerade über Smart Home spricht, dass das Smart Home auch handelt.
Mhm.
Das ist natürlich auch so ein Highlight. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht Gadget Nummer 3 ist, der Lichtsensor. Es fällt mir ein bisschen schwierig, oder ja, es ist für mich schwierig zu sagen, welches Gadget könnte ich weglassen und welches ist absolut notwendig. Weil ich überlege mir natürlich, gerade wenn wir jetzt nochmal diesen Aspekt der Nachhaltigkeit in Kopf rufen, überlege ich mir natürlich schon genau, möchte ich dieses Gadget einsetzen oder möchte ich es nicht einsetzen, weil es gibt Dinge, wo ich schon im Voraus weiß, das ist nett, aber das wird wahrscheinlich in der Woche wieder unnütz sein.
It's nice to have.
Richtig. Und da ich schon danach aussuche und priorisiere, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, welches wäre unnütz oder welches könnte weg, wo wäre ich nicht besonders traurig, wenn es nicht funktioniert.
Mhm.
Ich weiß es nicht.
Ist bei mir auch so. Ich meine, die Wassersensoren, die man so typischerweise halt dann unter die Waschmaschine etc. stellt, die hatten wir, und jetzt muss ich Holz anfassen, noch nie gebraucht. Und deshalb kommt mir das auch jetzt nicht in den Sinn. Deshalb dieses Bequemlichkeitsding wie die Bewegungsmelder unter dem Tisch. Wäre aber vor kurzem die Waschmaschine ausgelaufen und wäre da vielleicht noch irgendwie über welche Geräte und kaputt und alles Mögliche, wäre das wahrscheinlich der Sensor, den ich genannt hätte jetzt. Das ist wirklich einfach nur aus Bequemlichkeit, möchte ich den nicht mehr missen.
Ja, viele Dinge. Also ich meine, ich könnte jetzt auch zum Beispiel von der Alarmanlage reden. Ich habe sie Gott sei Dank auch noch nie wirklich gebraucht. Also es war jetzt noch kein, gut, ich meine, wir hatten schon einen Einbruchsversuch, so ist es nicht. Aber das ist schon lange Zeit her. Aber seit die Alarmanlage jetzt hier aktiv ist, habe ich sie auch noch nicht gebraucht. Wie gesagt, die einzige Auslösung, also entweder ich laufe selber rein, was Gott sei Dank nicht mehr so oft vorkommt, oder der Staubsauger hat sie schon ausgelöst. Aber
ja,
ansonsten, klar, wenn ich jetzt danach gehe, könnte ich sagen, die könnte weg. Aber das ist wieder so ein Gadget, wo ich sage,
das gibt dir doch Sicherheit.
Richtig.
Das willst du natürlich auch nicht missen.
Es gibt dir auf der einen Seite Sicherheit, wenn du zu Hause bist, weil du kannst natürlich den Modus aktivieren, dass die Fenster zum Beispiel gesichert sind. Gerade nachts oder wenn du alleine bist oder wann auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn du nicht da bist.
Mhm.
Und ja, ich weiß nicht, wenn man es nicht braucht, will man es trotzdem nicht loshaben.
Wir lassen den dritten Punkt. Mhm. Vielleicht kommt ja dann nachher noch was in Sinn. Wo siehst du die Chancen für Smart Home in der Zukunft?
Also eine ganz große Chance, die habe ich tatsächlich auch noch nicht so oft thematisiert. Wenn wir daran denken, dass vielleicht unsere Eltern oder wir eines Tages wirklich alt sind, das ist jetzt nicht negativ gemeint, das passiert halt leider.
Ding des Lebens, ja.
Richtig. Und wenn wir dann dadurch die Chance haben, dass die Technik uns im Alltag so unterstützt, dass wir auch die Möglichkeit haben, länger in unserem Zuhause zu bleiben. Also beispielsweise, ich habe da auch immer so eine Szene vor Augen, bevor man das Haus verlässt. Bist du dir sicher, dass alle Fenster zu sind?
Oh ja.
so Kleinigkeiten, wo dann die Technik praktisch eingreift und sagen würde, hey, du hast da was nicht geschlossen oder du hast da irgendwas vergessen, bei dir leuchtet noch eine Lampe oder irgendwas. Das gibt den Leuten eine gewisse Sicherheit und sorgt natürlich auch dafür, dass sie im Alltag unterstützt werden und damit noch länger selbstständig bleiben können.
Ist ja das Gleiche, dass das große Ding ist ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Bügeleisen noch eingesteckt.
Genau.
Weil das halt dann an der smarten Steckdose. Ich glaube, die Steckdose, die smarte, begleitet uns heute ein bisschen.
Ja, es ist ja auch ein wichtiges Gadget, muss man schon dazu sagen.
Definitiv.
Aber wenn ich auch jetzt an andere Dinge denke, also gerade wenn man jetzt schon älter ist und vielleicht auch ein bisschen mobilitätseingeschränkt, dann fällt es einem natürlich auch nicht immer so einfach, zum Beispiel zu staubsaugen. Und da haben wir natürlich auch Gadgets dafür, die helfen können. Die sind sicherlich nicht fehlerfrei und haben auch kleinere Probleme, das mag alles schon so sein. Aber im Grunde genommen, durch diese Unterstützung im Alltag haben wir die Möglichkeit, dass wir uns entweder auf andere Dinge fixieren oder konzentrieren können oder eben, dass wir, gerade wenn wir auf Hilfe angewiesen sind, die dann auch im Alltag haben. Natürlich nur in einem begrenzten Umfang, aber besser als gar nicht. Und das gibt natürlich auf der einen Seite den Angehörigen ein sicheres Gefühl oder ein besseres Gefühl und auf der anderen Seite der Person selber auch, weil sie eben weiß, im Zweifelsfall ist da irgendwas, was eingreift oder was mich unterstützt. Und das ist für mich auch nicht nur ein Punkt, wo ich sage, da könnte man drauf hinarbeiten, sondern irgendwo vielleicht auch eine Herzensangelegenheit, weil ich das wahnsinnig gut finde, wenn Menschen auch im hohen Alter noch sehr lange zu Hause bleiben können.
Definitiv. Das gibt ihnen viel mehr ein Gefühl, dass sie das Leben noch besser im Griff haben.
Genau.
Siehst du sonst noch Chancen für Smart Home?
Naja, vielleicht noch als Chance, wenn man jetzt gerade wieder so diesen Punkt Nachhaltigkeit betrachtet, dass man Häuser mit Photovoltaik ausstattet. Vielleicht haben Häuser auch irgendwann mal standardmäßig eine Klimaanlage, mag ja sein. Dass man dann aber diese Technik sinnvoll miteinander kombiniert, also beispielsweise wird stärker klimatisiert, wenn vom Dach mehr Strom kommt. Also natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, wir wollen ja nicht in einer Gefriertruhe leben. Aber dass man eben so diesen Tagesschwung ausnutzt, zum Beispiel auch, dass die Waschmaschine läuft, wenn viel Strom vom Dach kommt, dass man vielleicht auch Handlungsempfehlungen bekommt, zum Beispiel jetzt ist deine Stromerzeugung relativ hoch, du könntest jetzt kochen. Und wenn man jetzt auch noch an die Klimatisierung denkt, dass man dann auch andere Gadgets mit einspannt, zum Beispiel die Rollläden. Vieles kann man ja auch schon bewirken, indem man einfach die Rollläden runter macht. Die müssen ja nicht mal ganz zu sein. Es ist ja immer so eine Abwägungssache, wie weit braucht man es und kann man sie vielleicht auch oben lassen. Also es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, wenn die Sonne morgens die eine Seite der Wohnung oder des Hauses bestrahlt und dafür auf der anderen Seite die Rollläden unten sind. Also das muss natürlich auch intelligent gemanagt werden. Und wenn ich jetzt daran denke, wenn man das nur rein auf Zeitbasis macht, dann mag das vielleicht zutreffen. Aber es kann eben auch sein, dass es dann nicht mehr zutrifft, weil ich dieser Zyklus der ist ja nicht über das ganze Jahr konstant.
Da gibt es auch Änderungen, ja.
Richtig. Und diese Änderung muss das zu Hause mitmachen. Und das lässt sich eben dann gerade auch mit dem Smart Home verknüpfen, um im Grunde genommen sein Haus nicht mal unbedingt umzubauen, dass man viel Spielerei hat, sondern dass man viele intelligente Funktionen einbaut. Wie gesagt, zum Beispiel sowas mit den Rollläden, damit es im Sommer nicht so warm wird.
Wo siehst du Gefahren im Smart Home? Also ich zum Beispiel sehe eine große Gefahr bei ganz vielen ganz günstigen Komponenten, die aus China kommen. Da möchte ich jetzt nicht China schlecht reden, da kann auch viele andere Länder kommen, die einfach günstig produziert sind, keine Firmware-Updates bekommen, die offen sind wie Scheunentore und die stellt man dann ins eigene WLAN. IP-Kameras zum Beispiel.
Das hatte ich lustigerweise gerade auch schon im Sinn. Ich wusste jetzt nur noch nicht so genau, ob ich vielleicht noch einen anderen Punkt habe, weil ich glaube, das ist schon irgendwas, wo man so langsam ein bisschen aufmerksam wird. Also gerade dadurch, dass es vielleicht auch von vielen immer wieder wiederholt wird, hey, ein bisschen vorsichtig sein, nicht einfach kaufen, nur weil es günstig ist.
Genau.
Ich meine, klar, man guckt immer, dass man Geld sparen kann, aber man muss in meinen Augen unterscheiden zwischen günstig und preiswert. Und wenn ich jetzt eine Komponente habe, die kostet beispielsweise 10 Euro, Und ich habe nochmal eine, die tut das Gleiche, kostet aber 30 Euro. Ich meine, für den Preis wird man nicht so viel finden, aber jetzt nur mal angenommen. Mhm. Dann greifen natürlich viele zu dem günstigeren Produkt, ärgern sich aber vielleicht später, so wie du gesagt hast, keine Software-Updates, vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko, das offengelegt wird. Und dann ist ja eigentlich dieses Gadget für 30 Euro eher preiswert, wenn es diese Fehler eben nicht hat. Also das ist auch wieder so ein Wort, wo manche sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Preiswert bedeutet ja nicht günstig. Preiswert bedeutet, dass dieses Produkt seinen Preis wert ist.
Genau. Wer günstig kauft, kauft meistens doppelt oder dreifach.
Genau, oder hat einfach viel Ärger damit. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, man hat irgendein Gadget, das war günstig, aber geht ständig kaputt, dass man es immer wieder einschicken muss, das macht ja auf Dauer auch keinen Spaß.
Das macht keinen Spaß und keine Freude und macht generell das Thema Smart Home auch madig, obwohl es nicht das smarte Home ist, sondern der halt eben günstigere Taschenbeutel.
Genau. Und ja, natürlich, also generell, also man sollte generell vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht nur bei diesen günstigen Produkten, sondern man muss sich natürlich auch immer hinterfragen, Smart Home und die Cloud. Inwiefern macht die Cloud Sinn? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Sprachassistenten angucke, da ist ja eigentlich klar, da macht die Cloud Sinn, weil da steckt eine gewisse Rechenleistung dahinter, die vollbracht wird, damit er dich gut erkennt, damit er auch weniger Probleme beim Verständnis hat. Das ist vielleicht lokal, also bei dir im eigenen Zuhause, ein bisschen schwieriger abzubilden. Das mag sein, das funktioniert, keine Frage. Aber es ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und wenn man auf der anderen Seite jetzt aber zum Beispiel Kameras hat oder irgendwelche anderen Produkte, die nur mit der Cloud funktionieren, dann ist es natürlich fragwürdig, weil erstens, wo wandern diese Daten hin? Das weiß man nicht. Und selbst wenn der Hersteller sagt, hey, die liegen zum Beispiel in Frankfurt auf einem Server, wir wissen nicht, ob es so ist. Der kann die ja natürlich intern auch noch weiter verteilen, zum Beispiel zur Auswertung.
Die werden dann noch gespiegelt nach, genau, irgendwo. Ja, und plus, vor allem dann in Ländern, die vielleicht nicht ganz so gutes Internet haben, die Daten gehen dann halt auch immer durchs Netz und auf die eigenen Verträge, die man dann vielleicht hat, wenn man keine Flats hat.
Genau.
Und so, ja, noch so.
Ich meine, gut, wir haben ja, auch wenn wir was Digitalisierung angeht, in Deutschland noch ein bisschen Luft nach oben haben.
Dezent.
Ja, ich weiß. aber generell, also selbst wenn ich jetzt eine schnelle Leitung habe, ist natürlich die Frage, muss das trotzdem meine Leitung in Anspruch nehmen? Also wie notwendig ist das? Und was passiert vor allem, wenn der Hersteller seinen Dienst einstellt? Also im Zweifelsfall habe ich dann ein Gadget gekauft für 200 Euro, das ich dann nicht mehr verwenden kann. Und dann ist natürlich auch die Frage, war es dann sein Preis wert?
Es ist ja nicht so, dass das nicht schon passiert ist. Das ist schon regelmäßig passiert.
Richtig.
Und Klingelhersteller und so weiter.
Richtig. Und trotzdem passiert es immer wieder. Ich meine, die Cloud ist komfortabel. Die bietet auch Vorzüge, die wir sonst nicht hätten. Keine Frage. Also ich bin niemand, der sagt, bloß keine Cloud. Aber man muss es eben sinnvoll abwägen. Also man muss sich wirklich überlegen, muss diese Kamera mit der Cloud kommunizieren? Braucht dieses Gerät unbedingt eine Verbindung zu seiner Cloud? Kann man das nicht auch anders lösen? Und es gibt natürlich immer diese zwei Lager, die einen sagen, Cloud ja, unbedingt. Die anderen sagen nein. Und ich bin halt immer der Meinung, man muss es abwägen. Man kann nicht pauschal sagen ja oder nein. Es kommt eben auf den Einzelfall an.
Genau. Freust du dich auf Thread?
Da ich selbst noch keine Geräte habe oder eine Zentrale, die es unterstützt.
Kein HomePod Mini?
Nein.
Kein, jetzt muss ich selber auf meinen Blog schauen. Es gibt zwei, drei von Eve, die das können.
Also ich habe mir diesen Standard schon angeguckt, alleine schon aus Interesse, aus Neugier, klar. Aber ich weiß es nicht. Also für mich wäre es zum Beispiel entscheidend, dass ich ein Gerät habe, wo ich sage, das möchte ich gerne oder das brauche ich vielleicht und dann eventuell diesen Standard mit übernehmen. Aber ich gehe selten vom Standard aus zu Geräten, sondern wie gesagt eher umgekehrt.
Du bist ja eben nicht der Durchschnittsnutzer eines Smart Homes, der eben einfach Produkt rausnehmen will, einstecken und dann sollte es relativ fix funktionieren, wenn er noch zwei, dreimal in der App auf den Knopf gedrückt hat.
Es kommt drauf an. Also auf der einen Seite, ich meine, mit meinen Glühbirnen zum Beispiel oder mit meinen Leuchten generell, da wünsche ich mir schon, dass es einfach funktioniert. Aber wenn ich zum Beispiel einen Mehrwert erkenne, dass ich etwas selber umsetze, dann bin ich davon nicht abgeneigt. man muss halt schon überlegen, inwieweit geht man in diese Do-it-yourself-Schiene oder inwieweit geht man zu diesem, ich kaufe Produkte und setze sie ein.
Mhm.
Und wenn man, da kommen wir wieder auf das Thema von vorher zurück, wenn man die passende Basis hat, also die passende Software dazu, kann man durchaus auch mehrere Ansätze miteinander kombinieren.
Eben, du hast ja mit deinem IO-Broker quasi schon so eine Schnittstelle, die quasi alles miteinander reden lassen kann.
Genau.
Mehr oder weniger. Also für dich nicht das der Heilsbringer in dem Fall?
Nicht unbedingt. Also der Standard an sich natürlich ist interessant, von der Funktionsweise und Co. Von dem her, also ich möchte nicht sagen, dass der Standard schlecht ist oder uninteressant, ganz und gar nicht. Er bietet Vorzüge. Und ich denke auch, dass es im Hinblick auf so eine wachsende Infrastruktur im Smart Home enorm wichtig ist. Nur für mich selber, ich müsste natürlich abwägen und erstmal gucken. Ich weiß es nicht.
Ich hätte jetzt noch ein paar Blogposts, die ich bei dir rausgepickt habe, zu denen ich gerne ein paar kurze Antworten hätte.
Oje.
Ja, gibt's vorher noch von dir etwas, was du erzählen möchtest, noch unbedingt?
Was ich noch unbedingt erzählen möchte.
Genau.
Ja, doch, tatsächlich. Also gehört eigentlich vielleicht ein bisschen mehr ans Ende, aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr dankbar, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein durfte.
Hab mich gefreut.
Ja, also ein großes, großes Dankeschön dafür.
Ich danke dir. Immer wieder spannend, Menschen zu hören, die Ahnung haben von dem, was sie tun und auch ähnliche Gedanken haben. Das haben wir ja bei unserem ersten Gespräch festgestellt.
Das stimmt, ja.
Und eben, ich komme dann am Schluss sicherlich auch nochmal dazu, die ganzen Links etc. zu dir und wir kommen dann noch zu was. Die sind dann natürlich in den Shownotes und auf der Webseite mit drin, also somit, aber da komme ich nachher nochmals dazu. Dann würde ich ganz kurz durch die Themen gehen. Warum macht man sich eine Spülmaschine smart?
Weil die Spülmaschine von Haus aus nicht sagen kann, wann sie fertig ist.
Das ist korrekt. Also sie kann dir einfach sagen, hallo Chef, ich bin fertig. Komm und räum mich aus.
Genau, das macht dann der Sprachassistent, der mir dann eine Mitteilung raushaut, dass ich die Spülmaschine bitte ausräumen soll. Und ich kriege auch eine Benachrichtigung auf Smartphone oder Tablet.
Und gehst du jetzt schneller dahin und machst das? Oder bist du einfach froh, dass du weißt, dass es so ist?
Also ich hatte die Hoffnung, dass ich dann tatsächlich schneller bin im Ausräumen, aber nein.
Also die Information genügt dir schon mal, dass du weißt, es wäre fertig, ich könnte.
Also wo ich tatsächlich schneller bin, ist bei der Waschmaschine, aber nicht bei der Spülmaschine. Bei der Spülmaschine, naja, ich meine, das...
Gut, Spülmaschine kann man ja gut noch stehen lassen. Wäsche wird dann mit der Zeit, so nach ein paar Tagen, schon ein bisschen muffig.
Ja gut, also ein paar Tage stand es Gott sei Dank noch nie. Ich glaube, das Längste, was schon war, waren es 3 Stunden, aber... Man merkt schon, also gerade die Waschmaschine sollte ziemlich zeitnah ausgeräumt werden. Aber ich glaube, das ist auch bei der Spülmaschine generell, dass man sagt, okay, das hat Zeit. Also
ja. Es geht mehr darum, du weißt dann, jetzt könnte ich wieder was essen, jetzt habe ich sauberes Geschirr.
Genau.
Finde ich gut. Warum muss dein smartes Home mit Telegram sprechen?
Weil es die einfachste Möglichkeit ist, um mir Benachrichtigungen aufs Smartphone zu schicken. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es recherchiert habe.
Also das heißt, du bekommst das, was du vorgemeint hast, waren keine Push-Notification im Sinn von irgendeiner App, die dir was schickt, sondern du bekommst eine Telegram-Message.
Richtig. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass Telegram auch auf dem PC läuft, auf dem Tablet. Also ich bin nicht so eingeschränkt, sage ich mal, wie zum Beispiel bei WhatsApp.
Gut, das verstehe ich auf jeden Fall. Warum hat deine Garage einen Knopf und warum machst du das nicht über Alexa?
Weil ich es bisher noch nicht umgesetzt habe. Und natürlich, weil im Bereich der Garage eine schlechtere Internetverbindung ist und noch kein Amazon Echo steht.
Und ein Repeater fehlt in dem Fall auch noch.
Nicht unbedingt. Also
oder auch der Alexa repeatet ja auch ein bisschen was, oder?
Also ich habe für mich beschlossen, an der Garage muss es nicht unbedingt WLAN sein. Das ist ja auch wieder so ein Thema mit der Sicherheit. Also je weiter ich mein Netz ausbreite, desto mehr Angriffsfläche biete ich auch.
Genau.
Und solange ich da jetzt keinen konkreten Bedarf habe, brauche ich es nicht. Und ich glaube, da reicht die Bequemlichkeit noch nicht, oder der Wunsch nach dieser Bequemlichkeit noch nicht aus, dass ich sage, die Garage mit dem Sprachassistenten zu steuern.
Das heißt aber auch, dein Auto kann auch noch kein Alexa.
Nein, mein Auto kann tatsächlich nicht so viel.
Also das Verhör ist dann gleich durch. Ich habe noch 3 Artikel.
Immer gerne her damit.
Ein Amazon-Printer, ein Tante A-Printer. Witzige Idee, grundsätzlich dumm umgesetzt. Wegen Thermopapier.
Ja.
Schade. Aber sonst finde ich es eine ganz coole Idee. Das wäre bei uns, glaube ich, tagtäglich in Gebrauch mit den Mädels.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ja, sehr interessante Idee, weil ich ja auch inzwischen Dinge, die ich mir für meinen Einkauf merken muss, auf die Einkaufsliste setze.
Mhm.
Aber andererseits, ich habe mein Smartphone nahezu immer und überall dabei, muss ich tatsächlich so sagen. Und dann ist es für mich meistens die logische Konsequenz, dass ich viele Dinge auf dem Smartphone erledige. Also zum Beispiel auch einen Einkaufszettel habe ich nur noch digital. Brauche ich nicht auf Papier.
Das ist auch so.
Weil dieses Papier, das würde ich mir ausdrucken, dann würde ich 3 Häkchen drauf machen, mal übertrieben gesagt, und dann würde ich es in den Müll werfen. Das muss nicht sein, weil ich habe ja schlussendlich auch diesen Stromverbrauch gehabt, um dieses Ding zu erstellen. Und dann kommt es, glaube ich, nicht mehr drauf an, ob ich es auch noch digital abrufe.
Und die Internetleitungen weltweit hast du auch noch beansprucht mit ein paar Bits. Plus eben Thermopapier, was du ja grundsätzlich nicht in normalen Abfall werfen dürftest, solltest, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns darf das nicht in normalen Abfall.
Ich habe mitbekommen durch einen Comedian aus der Schweiz, dass ihr ziemlich streng seid, was Mülltrennung angeht.
Wir sind sehr gut, aber der Comedian ist doch ein ehemaliger Deutscher, hat doch einfach eine Schweizer Freundin.
Richtig.
Ja, aber das ist so. Ich kann dir das nächste Mal, wenn wir Papiersammlung haben, ein Foto schicken, weil, wenn das nicht wirklich exakt Bund auf Bund, Naht auf Naht und schön verschnürt ist. Das geht nicht.
Na, ich kann dir sagen, wenn du sowas in Deutschland vor die Tür stellen würdest, dann würden die Ersten kommen und sagen, das ist zu schade, um wegzuwerfen. Das ist, also wir trennen natürlich auch unseren Müll. Gut, kommt ja drauf an. Also zum Beispiel da, wo ich arbeite in Stuttgart, da trennen wir Papier von dem Rest. Also im Grunde genommen nicht viel.
Mhm.
Und da, wo ich wohne, haben wir eine Altpapiertonne, einen gelben Sack, einen Restmüll, eine Biotonne.
Ja, wir wurden nicht umsonst schon mehrfach, was sind wir, Glas und Alu und PET-Weltmeistsammler, Alteinsammler oder was auch immer.
Habe ich nichts mitbekommen.
Gut im Griff.
Habe ich nichts mitbekommen, die Schweiz ist so ein bisschen für sich selbst.
Anscheinend ja. Passt. Man muss auch nicht alles immer mitbekommen, genau.
Ich weiß halt auch nicht, ob diese Information mein Leben bereichert hätte, sagen wir es mal so.
Das ist dann das andere, genau. Dann habe ich, das muss man vielleicht noch hinweisen, ein Stück Werbung auf deinem Blog gefunden. Bitdefender.
Ja.
Du hast im Titel geschrieben, ist eine Luftnummer. Ich frage nur, weil ich habe seit circa 1,5 Jahren hier ein Hardware-Gadget von denen stehen, was ich schon lange mal habe austesten wollen. Muss ich das noch auspacken?
Also prinzipiell würde ich dir schon dazu raten, dass man es einfach mal ausprobiert. Und die Headline ist natürlich auch ein bisschen provokant. Das ging dabei um einen Produkttest.
Clickbaiting.
Ja, würde ich so nicht sagen. Also es gibt noch Online-Magazine, die sind deutlich schlimmer. Nein, es ist tatsächlich ein bisschen provokant geschrieben. Und es ist natürlich auch damit dir so ein bisschen die Leitfrage, die sich durch den Artikel ziehen soll. Und
ja. Gut, dann habe ich noch 2 Dinge. Das erste, wir haben ja begonnen mit einer smarten oder eben nicht ganz so smarten Steckdose, die dich bewogen hat, ins, nicht aus Land, aber aus Bundesland zu fahren. Wie ist es mit der Homatic IP-Steckdose? Ist die besser?
Ja, würde ich schon sagen. Durch den Funkstandard oder durch dieses Homatic-System ist sie natürlich sehr stabil, muss man sagen. Das System an sich ist top, aus meiner Sicht. Klar, es hat sicherlich auch die eine oder andere Macke, das mag sein. Was mir an der Steckdose besonders gefällt, ist zum Beispiel, dass sie das Funksignal aufnimmt und dann auch erweitert. Also diese typische Reichweitenverlängerung, die man vielleicht schon vom WLAN kennt. Und für mich war die Steckdose gewissermaßen ein notwendiges Übel, weil ich in der Garage einen Sensor verbaut habe, der aber nicht direkt mit der Zentrale kommunizieren konnte. Und dann habe ich die Steckdose als Vermittler eingesetzt und natürlich dann auch eine andere dafür wieder rausgenommen. Und sie funktioniert einfach. Das finde ich schön. Ich meine, die Steckdose davor hat auch funktioniert, keine Frage. Aber das ist schön, wenn Technik einfach funktioniert.
Oh ja, wem sagst du das? Kurzer Blick auf die Aufnahmesoft. Doch, sie läuft noch. Gut.
Glück gehabt.
Ja. Du hast kurz anfangs, glaube ich, mal angeteasert, Hashtag Deutschland Smart Homes.
Richtig.
Ein bisschen Werbung dafür. Was ist das genau? Was suchst du da?
Also, die Idee ist, dass ich ich erzähle ja in meinem Blog immer sehr viel über mein eigenes Smart Home, meine eigenen Gedanken und meine eigenen Sichtweisen. Und ich möchte gerne auch andere Leute, gerade meine Leserinnen und Leser, dazu animieren, vielleicht auch mal von sich zu erzählen. Und da habe ich diese Artikelreihe ins Leben gerufen, wo tatsächlich sich ein kompletter Artikel immer mit einem speziellen Smart Home beschäftigt. Und dann geht es eben auch um solche Dinge, wie wir jetzt schon geredet haben. Also wie bist du zum Smart Home gekommen? Was nutzt du so? In welchem Bereich bist du smart? Was wäre dein Wunsch? Wo siehst du Gefahren? Also im Grunde genommen das Gleiche, was wir in unserem Dialog gemacht haben, nur in Textform. Und da gab es jetzt auch schon, also es gibt schon mehrere Teilnehmer, aber zwei, mit denen ich jetzt schon den Artikel gemacht habe. Einer davon ist sogar schon online, da kann man gerne mal vorbeigucken. Und der andere kommt nächste Woche Mittwoch. Und dann geht's natürlich noch mit weiteren Personen weiter.
Wunderbar. Dann hoffe ich doch, dass da noch viele findest und ich da einiges zum Lesen habe. Der erste war ja aus München, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
Richtig. Smart Home in München. Also falls noch jemand Lust hat, immer gerne Bescheid geben und dann fädeln wir das ein. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze dazu sagen kann. Ich führe, was die Artikelreihe angeht, ein kurzes Interview, auch in dieser Form wie jetzt, dass es eigentlich ein Dialog ist und kein Monolog. Und das Ganze machen wir dann per Videochat, dass man praktisch auf einen virtuellen Kaffee zusammensitzt und einfach mal sich ein bisschen dazu austauscht.
Das klingt gemütlich.
Es macht auch wahnsinnig viel Spaß.
Kann ich mir vorstellen, ja. Über Technik zu reden ist immer toll.
Auf jeden Fall.
Und immer wieder lernt man auch was dazu. Dann sollten wir wahrscheinlich noch über das Smart Home Compendium sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Was hast du da zusammengeklickt?
Zusammengeklickt, nicht viel, eher zusammengetippt. Die Ausgangssituation ist immer wieder, dass wir mit Blogs, Podcasts, Videos und Co. versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und auch den Smart Home Markt ein bisschen zu strukturieren, kann man sagen. Und für mich war es immer so, dass mein Blog mir dafür nicht ausreicht. Also prinzipiell funktioniert das schon, dass man Übersichtsartikel hat, Seiten, wo man auf unterschiedliche Artikel verweist. Aber es fängt schon bei der Frage an, ich habe jetzt ein Gadget und was kann ich jetzt damit tun? Also welche Informationen gibt's dazu? Wo kann ich mich einlesen? Was kann ich damit vernetzen? Und generell so diese Struktur reinbringen. Und das war dann der Anlass dafür, dass ich gesagt habe, ich möchte eine eigene Software entwickeln. Und in dieser Software werden dann unterschiedliche Gadgets eingetragen und miteinander kombiniert. Und jetzt ist das Smart Home Compendium dazu in der Lage, dass wenn ich mir ein Gadget rauspicke, dass es mir sagt, das kannst du da und da und damit vernetzen. Du hast hier noch Informationen von Bloggern, YouTubern und Co. Und du kannst es dir zum Beispiel hier direkt kaufen. Also, dass ich eine Oberfläche habe, wo ich diverse Informationen zusammentragen kann und in eine gewisse Struktur bringen kann, dass man ausgehend davon zum Beispiel auch wieder Recherchen starten kann. Also ein Beispiel dafür ist vielleicht, ich habe jetzt eine Glühbirne, die funktioniert mit der Philips Hue Bridge, aber die funktioniert auch mit dem Amazon Echo. Und jetzt kann ich eben weitergehen und sagen, okay, dann nehme ich mir die Philips Hue Bridge raus und was kann ich mit der noch machen? Jetzt komme ich zum Beispiel zur Steckdose. Und so ergibt sich gewissermaßen immer so ein Fluss, wo man sich durchklicken kann. Und damit natürlich auch so eine kleine Einkaufsliste zusammenstellen kann für sein eigenes Smart Home.
Das ist auf jeden Fall interessant, wenn man da weiß, was wie zusammenpasst und dass man da keine Fehlkäufe tätigt.
Genau, und vor allem, dass man auch mal vielleicht im Voraus weiß, was man mit diesen Gadgets machen kann. Also mir war am Anfang auch nicht bewusst, dass ich mit einer Steckdose, dass ich die mit dem Gerät, aber auch mit dem vernetzen kann. Also da fehlen oft die Informationen oder sie sind halt so verstreut im Internet, dass man wirklich lange suchen muss. Und ich meine, wenn wir alle ehrlich sind, wir wollen so schnell wie es geht Informationen innerhalb von kürzester Zeit und möglichst umfassend und ja.
Und verlässliche.
Richtig.
Wunderbar. Link dazu, wie auch zu den anderen genannten, natürlich in den Shownotes und im Podcatcher eures Vertrauens, liebe Hörer, zum Anklicken und Nachlesen. Logischerweise. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne und dir auch vielen Dank, dass du mich hier in deinen Podcast eingeladen hast.
Es war mir eine Freude und wer weiß, vielleicht ein anderes Mal wieder, wenn du Lust hast.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Schreien Sie in eine Richtung, werfen Sie einfach nichts. Falls die Hörer irgendwelche Fragen haben, die HörerInnen, die du beantworten könntest, dürfen die das sicherlich irgendwelche in deine Richtung werfen.
Aber natürlich immer gerne. Also ich bin erreichbar über Social Media oder auch per E-Mail. Ausführliches mache ich gerne per E-Mail. Ansonsten gerne über Twitter oder Co. einfach mal kurz eine Nachricht hinterlassen.
Ist auch Twitter dein Lieblingsnetzwerk, was das anbelangt, oder?
Momentan schon, ja. Eine Zeit lang war es Instagram, aber ich bin wieder zurück zu Twitter. Ich glaube, das Schreiben liegt mir einfach ein bisschen mehr.
Na dann, freuen wir uns und ja, mal schauen, wenn wir uns wieder hier treffen oder sonst wo.
Genau.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Somit gilt, wie immer, liebe Hörer, Hörerinnen, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.